die kleinen Propheten. Die kleinen Propheten. Es sind ja ihrer 12. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, die ersten 6, Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Malachi. Wir dürften ja bei den einen, den zweitletzten der 12 kleinen Propheten, darauf achten, dass ausgerechnet die Zahl seines Namens, ich rufe das nur schnell in Erinnerung, als Beispiel, wie auch hier in den kleinen Propheten alles ganz wunderbar geordnet ist, nicht nur literarisch, nach der Schrift, sondern auch mathematisch. Zacharia hat ja den Zahlenwert, oder die Zahl des Namens Zacharia ist 242. Das heißt auf Deutsch, Gott hat jenem Beschluss der UNO 1967, 6-Tage-Krieg, Israel muss sofort zurück, nach dem eindeutigen Sieg, ne, sofort zurück auf die ursprünglichen, eigenartigen Grenzen. Beschluss Nummer 242, also genau Zacharia auf Hebräisch. Ne. Das heißt auf Deutsch, habe ich begonnen, Gott hat diesen Beschluss schon im Propheten Zacharia vor tausenden von Jahren die Antwort gegeben. Ich werde mich Jerusalems wieder erbarmen und. Dann geht die mathematische Präzision ja noch so weit. 242 ist 11 mal 22. Zahl 11 ist die Grundzahl der Leiden und 22 die Gemeinschaft der Leiden Christi. 11 mal 22 und der Beschluss 242 der UNO ist datiert 22.11. Gibt noch einmal 242. Also so arbeitet unser Gott, ob es jemand merkt, nur die ganz Dummen wie wir, nicht wahr? Nun dürfen wir sehen, wie weit wir heute Abend kommen, mal in Bezug auf einen, ja, ich weiß nicht, Überblick. Wir werden sehen. Eigenartig, wie der erste Prophet, der Kleine, beginnt. Mit Namen Hosea. Hosea ist identisch im Hebräischen mit Josua, Jehoshua. Und Josua wird im Neuen Testament, wenn Josua angeführt wird im Neuen Testament, dann lesen wir zum Beispiel, Josua hat sie eingeführt ins Land. Nicht? Mose starb noch jenseits, also östlich vom Jordan. Josua hat sie eingeführt ins Land. Und im griechischen Text des Neuen Testamentes lesen wir prompt, Jesus hat sie eingeführt ins Land. Da wird also Josua ja direkt identifiziert mit Jesus. Und so auch Hosea. Wir werden eine Anzahl Bibelstellen hören und dann das bestätigt finden. Übrigens, jeder der 12 kleinen Propheten ist ein Darsteller Jesu Christi, wie alle von Gott bestellten Propheten. jeder auf seine Weise. Also Hosea stellt Jesus dar. Wenn wir nun beginnen zu lesen, Hosea 1, Vers 1. Das Wort Jehovas, welches zu Hosea, dem Sohne Beris, geschah, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas, Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs von Israel. Als Jehova anfing mit Hosea zu reden, da sprach Jehova zu Hosea: Geh hin, nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land treibt beständig Hurerei von Jehova hinweg. Eigenartiges Wort, steht aber in unserer Bibel. Auftakt zu den kleinen Propheten. Ja, und dann soll Hosea gleich Josua gleich Jesus heißen. Geht weiter. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaim. Und sie ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und Jehova sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Israel. Denn noch um ein kleines, so werde ich die Blutschuld von Israel an dem Hause Jehus heimsuchen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich den Bogen Israels zerbrechen im Tale Israel. Und sie war wiederum schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den Namen Loruchama, denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen irgendwie vergebe. Eine kleine Bemerkung dazu. Ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen irgendwie vergebe. Dürfen wir lesen? Denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nie mehr erbarmen. Oder dürfen wir nur lesen, nicht mehr erbarmen? Bruder Muhl, bist jetzt ein Wortklauber geworden? Nein. Wir haben kürzlich darauf geachtet, wenn die Schrift nicht schreibt, sagt, dann heißt das nie, nie. Einige Tage vor Golgatha, vor Passa, sind Jesus und seine Jünger noch in Galiläa. Die Jünger erinnern ihn, in einigen Tagen ist Passa. Gedenkst du nicht, wieder hinaufzugehen zum Passafest? Dann sagt Jesus: Ich gehe nicht hinauf nach Jerusalem, gehet ihr. Und sendet sie von sich weg nach Jerusalem. Kurze Zeit nachher, also noch am gleichen Tag, lesen wir, da ging auch Jesus hinauf nach Jerusalem. Stimmt? Ich gehe nicht heißt nicht, ich gehe nie. Und wenn wir lesen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht, heißt das also was? Oder was heißt es nicht? Das heißt nicht, wo das Feuer nie erlöscht und der Wurm nie stirbt. So habe ich mal einem Bruder geantwortet, der mir ein Schriftchen gegeben hat, eben mit diesem Zitat. Und die Brüder, aus lauter Eifer für Gott, haben sie aus dem Nicht ein Nie gemacht. Und dann habe ich ihm geantwortet, als wir uns wieder trafen: Lieber Bruder, die Gerichte, die Gott genehmigt hat zur Durchführung, sind so furchtbar unheimlich, dass ich nicht wagen würde, aus einem Nicht noch ein Nie zu machen. Dann hat er gestutzt. Warum? Der hat es auch sehr genau genommen mit der Schrift. Ne? Ein wirklicher feiner Bruder. Leitender Bruder einer Versammlung hier in Zürich. Ne? Also, dürfen wir uns das merken. Nicht erbarmen, dass ich ihn irgendwie vergebe. Oder ein anderes Wort. Deine Wunde ist unheilbar. Niemand kann sie verbinden. Niemand kann sie heilen. Einige Verse später. Aber ich werde dir einen Verband anlegen. Ich werde deine Wunden heilen. So, und dann können wir uns drittens noch etwas merken. Überall, wo es steht, unmöglich, haben wir sofort was hinzuzusetzen. Oder was setzt die Schrift sofort hinzu? Vor Gott ist kein Ding unmöglich. Aha. Das gilt überall. Praktisches Beispiel. Reicher Mann und armer Lazarus. Der hat Durst und möchte trinken. Dann wird ihm gesagt, es ist unmöglich, dass du von deiner Gerichtsseite aus dem Feuer hinüber könntest zum armen Lazarus in den Schoß Abrahams. Und es ist unmöglich, dass der arme Lazarus jetzt in der Herrlichkeit im Schoße Abrahams zu dir herüber kann. Denn es ist eine Kluft dazwischen, da ist keine Möglichkeit, so herüber oder hinüber zu kommen. Also unmöglich. Ja, und jetzt? Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, hat Gott möglich gemacht. Genau, sodass die letzte Verheißung in der ganzen Bibel, und stellen uns vor, sogar im Buch der Offenbarung Jesu Christi, wo die unbarmherzigsten Gerichte bezahlt werden, heißt es ja, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer wird eingeladen? Also, wer einlädt, ist klar, nicht? Der Geist, das ist der Herr der Geist. Und die Braut, sei es die prächtigsten Herrlichkeiten, die wir uns vorstellen können. Der Herr, der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer wird eingeladen? Wer Durst hat, wen da dürstet, und wer trinken will, der komme jetzt. Aha. Also ist das dem Gesetz unmöglich jetzt möglich gemacht worden? Kann jetzt, ist jetzt das für den, der schon weiß, wie lange Durst hat, der reiche Mann, und trinken will, ne? Darf der jetzt kommen auf die Einladung hin? Hat er Durst? Jawohl. Will er trinken? Darf er kommen? Nein. Eine Bedingung. Er darf erst kommen, wenn er seinem Hintermann gesagt hat, du darfst auch kommen. Der auch im Gericht ist und auch schon längst Durst hat und trinken möchte. Und der Hintermann darf auch erst kommen, wann? Wenn er seinem Hintermann gesagt hat, du darfst auch kommen. Das ist dann die Kettenreaktion der Liebe Gottes, bis keiner mehr Durst hat. Bis keiner mehr Durst hat. Alle, ja bitte? Gut.
Okay, das ist dann auch klar. Das ist, er kommt, dann kann man eben kein Nachhören.
Ah ja.
Wenn
ja.
Gottes kommt, dann haben wir in den Freundschaften gesagt, wer kann denn überhaupt gerettet werden?
Sehr gut, ja.
Dann hat Jesus gesagt, bei den Menschen ist es unmöglich.
Jawohl. 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 Auch wieder ein Fall. Ne? Es ist unmöglich, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, nicht? Und dann erschrecken die Jünger, und sagen, ich nicht mal, gibt es so viele reiche Leute, nicht? Und fromme Leute, gesetzestreue Leute, aber war nicht Abraham reich, nicht? Fällt gerade noch, nicht? Dass der nicht ins Reich Gottes käme. Also, so. Das ist die Lo Ruhama, das heißt, kein Erbarmen. Vers 7, das ist jetzt in Bezug auf das Haus Israel. Und dann Vers 9, oder ja. Wollen wir noch lesen? Ja, vielleicht Vers 8 noch. Und sie entwöhnte die Lo Ruhama. Und sie war schwanger und gebar einen Sohn, und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ammi, denn ihr seid nicht mein Volk, und ich will nicht euer sein. Also nicht nie euer sein. So, das kommt ja alles nachher. Dann direkt: Ich werde mich eurer wieder erbarmen, steht alles in der Folge. So, jetzt möchten wir aber eine göttliche Antwort auf die heikle Frage: Wenn Jehova beginnt, mit dem Hosea zu reden, und beginnt gleich mit den Worten: Geh hin, nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land treibt beständig Hurerei von Jehova hinweg. Da musste also der Prophet persönlich das darstellen, was Israel vor Gott als Volk war und ihre Stellung. Und jetzt schlagen wir die letzten Verse auf im Propheten Hosea, im gleichen Propheten. Und lesen nur den letzten Vers. Oft, vielleicht schon von Vers 4 an. Hosea 14 von Vers 4 an. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie willig lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewendet. Eine wunderbare Verheißung. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Blühen soll es wie die Lilie und Wurzel schlagen wie der Libanon. Oh, Libanon. Hat der Libanon noch Aussicht auf bessere Tage? Ja, wer weiß wie bald. Als Vordarstellung der Zustände vom tausendjährigen Reich. Ich werde für Israel sein wie der Libanon. Wie der Tau? Was heißt das? Wir haben es da kürzlich gehört. Tau ist die zarteste, feinste Art und Weise, das Wort Gottes, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes zu verkündigen. Das ist, bedeutet Tau. Das Transportmittel für das Himmelsbrot, das Himmelsgetreide, das Brot der Engel war das. Manna war Tau. Auf der Tausicht, oder das ließ es sich nieder, die Tauschicht stieg wieder auf und das Manna stand als Brot vom Himmel dem Hause Israel zur Verfügung. Der Tau, der Himmel, benetzte Nebukadnezar die sieben Zeiten, die er in einem furchtbaren Gericht zu verbringen hatte. So lange benetzte ihn der Tau, der Himmel, bis er erkannte, dass Gott der höchste Herr ist über alles und ihm die Ehre gab und sich unter ihn beugte und ihn pries vor aller Welt. Und der Herr setzte ihn wieder ein in seine frühere Herrlichkeit und fügte zur früheren Herrlichkeit noch größere hinzu. So, das haben wir, glaube ich, vor 14 Tagen auch gehört. Also Tau. Und dann das Ende, die Ernte, sagt Jesus, bedeutet das Ende dieses Zeitalters, die Ernte. Und dann haben wir das Wort beachtet in Jesaja 18, dass der Herr in seiner Wohnung, in seinem himmlischen Hause still ist. Wir haben gesungen, wir dürfen stille sein, in ihm still ist und diesen unheimlichen Gerichten in seiner Schöpfung zuschaut, er ruht in seiner Liebe. Zieht sich zurück in sein Heiligtum und ist so lange für niemand zu sprechen, bis die letzte Zornschale gefallen ist. Und damit der Zorn und der Grimm Gottes vollendet ist. In dieser Zeit ist sein Haus, sein Tempel gefüllt mit dem Rauch seiner Herrlichkeit und seiner Macht, seiner Liebe. Gedenkt er aller Gebete der Heiligen um während der Zeit, da die Zornschalen fallen, maximale Erhörungen aller Gebete für alle dem Gericht Verfallenen nicht vergisst, aufs Wunderbarste erfüllen kann. Denn ausgerechnet aus dieser größten Drangsal, es heißt da vorher keine so schlimm und keine nachher so, kommt die unzählbare Schar Geretteter heraus. So steht geschrieben. Wir lesen hier weiter. Seine Schützlinge sollen sich ausbreiten. Israel ist hier genannt. Und seine Pracht soll sein wie der Olivenbaum und sein Geruch wie der Libanon. Ich denke, wir haben jetzt so irgendwie so einen Vorgeschmack von Libanon. Nicht? Also Israel ist nur Israel, ist es jetzt etwas wohler Richtung Norden, sondern der ganzen westlichen Welt ist es etwas wohler geworden. Und seine Pracht wie der Olivenbaum und sein Geruch wie der Libanon. Die unter seinem Schatten Wohnenden sollen wiederum Getreide hervorbringen. Wir haben ja zur Kenntnis genommen, noch vor der großen Drangsal wird Israel noch blühen und Getreide hervorbringen bis zum Euphrat. Und das ganze Land wird sein wie Eden, der Garten Gottes, noch vor der großen Drangsal. Dessen Ruf wie der Wein des Libanon ist. Ephraim wird sagen. Von Ephraim lesen wir, Führerstamm der 10 Stämme und die Nationen zerstreut. Ephraim hat sich mit den Nationen vermischt. Ephraim wird sagen, was habe ich fortan mit den Götzen zu schaffen? Gedankenstrich, richtig, es spricht der Herr. Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Gedankensprich, Schrift. Ephraim antwortet, ich bin wie eine grünende Zypresse. Und der Herr antwortet, aus mir, dem Herrn, wird deine Frucht gefunden. Das ist ein wunderbares Zwiegespräch. Das hört hier sich schöner an als der Anfang des Propheten, nicht? Aber jetzt, der letzte Vers. Zum Glück steht der da. Wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, der wird es erkennen. Warum der erste kleine Prophet so eigenartig beginnt. Und die Gerechten werden darauf wandeln. Oh. Die Abtrünnigen aber werden darauf fallen. Das heißt, wer sich also noch ärgert an den ersten Worten und den ersten kleinen Propheten, ist bereits auf Abwärtsbahn rutschen. Nicht? Wer meint hier als ein frommer Heiliger seine Bedenken anmelden zu müssen, ja, der gehört hier schon zu den Abtrünnigen. Ja. Willi, ich glaube, wir schlagen die Bibel irgendwo anders auf. Hm? Was meinst du? Naja. Unsere Bibel. Ich könnte ja sagen, gehen wir wieder sofort ins Neue Testament, lassen wir doch das Alte mit diesen Sachen nicht. Dann wisst ihr ja, was ich sage. Gut, schlagen wir das erste Blatt des Neuen Testamentes auf, nicht, wo die Tamar, die Schwiegertochter des Judah, erscheint, nicht, die Zwillinge von dem Schwiegervater empfangen hat und dann kommt die Rahab, die Hure von Jericho, und dann kommt die Ruth, und dann kommt das Weib des Uriah mit dem David. So beginnt das Neue Testament. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir im Neuen Testament lesen oder im Alten? Aber eines dürfen wir jetzt begreifen, von einer ganz neuen Seite. Er, der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste, der wusste nicht mal, was Sünde ist, hat sich für uns alle zur Sünde machen lassen. Und er zur Sünde machen lassen, von ihm dürfen wir lesen. Er schämt sich nicht, was? Uns seine Brüder zu nennen. Beginnen wir bei allen, nicht? Bei David verstehen wir es noch, aber doch, nicht? Bathseba. Ja. Und Boas nimmt eine Moabitin, die, wo geschrieben steht, eine Moabiter darf auf keinen Fall Barmherzigkeit erweisen. Seine Barmherzigkeit erweist. So. Noch einmal, wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege Jehovas sind gerade. Was? Das soll man da erkennen. Und die Gerechten werden darauf wandeln. Auf den frommen, so krumm scheinenden Wegen hier. Ne? Da sagt der Geist Gottes, es ist gerade. Und die Gerechten werden auf diesen von den frommen als krumm bezeichneten Wegen schnurgerade wandeln. Oh, oh. Die Abtrünnigen aber werden darauf fallen. Menschensohn, nimm dir ein Hurenweib. Die Abtrünnigen werden darauf fallen. So. Ja, wie sollen wir das verstehen, Herr? Schlagen wir auf. Jesaja 1, 21. Jesaja 1, 21. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Wer ist das? Was ist das? Jerusalem. Hosea. Geh hin, nimm dir ein Hurenweib. Josua, also Hosea, Josua, Jesus. Ist Jesus nach Jerusalem gegangen? Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Das war sie mal. Sie war voll Recht. Gerechtigkeit weilte darin. Und jetzt Mörder. Dein Silber ist zu Schlacken geworden, dein edler Wein mit Wasser verdünnt, ist noch gnädig. Und ist das geschehen oder bezeugt? Lesen wir in Jesaja 1. Vers 25. Und ich werde meine Hand gegen dich wenden, und zwar, und werde deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und hinwegschaffen all dein Blei. Ja? Was ist das? Wissen wir doch. Die Gesetzlosigkeit im Lande. Vers 7 oder weiter. Und ich werde deine Richter wiederherstellen wie zuerst und deine Räte wie im Anfang. Danach wird man dich nennen Stadt der Gerechtigkeit, treue Stadt. Zion wird erlöst werden durch Gericht und seine Rückkehrenden durch Gerechtigkeit und so weiter. Also, da haben wir das erste Wort in Bezug auf diese heiklen Fragen und beachten weiter. Zum Beispiel nehmen wir der Reihe nach 4. Mose 13, Vers 16. 4. Mose 13, Vers 16. Entschuldigung, ich war bei 5. Mose 13, 13, 16. Nein,
schon.
4. Mose 13, Vers 16, Hosea. Aha, 4. Mose 13, Also, das sind die Namen der Männer, welche Mose aussandte, um das Land auszukundschaften. Und jetzt, und Mose nannte Hosea den Sohn Nuns Josua. Das heißt also, Hosea wird umgenannt in Josua. Und Josua wird im Neuen Testament mit Jesus übersetzt. Also da ist gar keine Frage, wer ist hier gemeint in unserem, bei unserem Hosea. Das ist diese Stelle, Dankeschön. Dann nehmen wir 5. Mose 32, 44. Und Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes, nämlich er und Hosea, der Sohn Nuns. Und unter Bemerkung, ich vergleiche 4. Mose 13, 16. Also, Hosea gleich Josua gleich Jesus. Dann Hebräer 4, Vers 8, das ist das Beispiel von Josua Jesus. Hebräer 4, Vers 8. Denn wenn, ist hier übersetzt, Josua, Anmerkung unter H, eigentlich Jesus. Also im Griechischen wird Josua Jesus genannt. Denn wenn Jesus, Josua, sie in die Ruhe gebracht hätte, so würde er danach nicht von einem anderen Tage geredet haben. Für uns sehr wichtig. Und jetzt denken wir, was Jesus selbst betrifft, an Römer 1, Vers 3. Wir lesen von Vers 1 an. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Nicht geoffenbart hat, nur verheißen. Sehr wichtig. Geoffenbart hat Gott die Dinge erst dem Apostel Paulus. Das kommt dann nachher. Verheißen hat. Über seinen Sohn, und jetzt, der aus dem Samen Davids gekommen, dem Fleische nach, Jesus, über die Maria, über die Maria. Dem Fleisch dem Fleisch nach und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung Jesum Christum unseren Herrn und so weiter. Hosea, Jesus. Josua, Jesus. Und jetzt denken wir beim Ganzen zurück an Hesekiel 16. Übrigens, was heißt Jesus, Josua und Hosea auf Deutsch? Der Herr rettet. Ja, der Herr rettet. Als Retter steht er vor uns. Also, Hesekiel 16, da schauen wir noch kurz hinein. Ist da die Darstellung von den Werten der Entstehung von Jerusalem. Hesekiel. Hesekiel wird genau 100 Mal Menschensohn genannt. Er stellt Christus dar als Menschensohn. Menschensohn, Hesekiel 16, Vers 2, tue Jerusalem seine Gräuel kund und sprich, so spricht der Herr Jehova zu Jerusalem. Dein Ursprung und deine Abstammung ist aus dem Lande der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tage, da du geboren wurdest, wurde dein Nabel nicht abgeschnitten und du wurdest nicht in Wasser gebadet zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Kein Auge blickte mitleidig auf dich hin, um dir eines dieser Dinge zu tun. Das war der Anfang von Jerusalem, also von den Kanaanitern erbaut, zuerst gegründet. Von den Hamiten, anders ausgedrückt. Kein Auge blickte barmherzig auf dich. Stimmt das heute auch noch? Eine ganze Menschheit, ne? Soweit sie nicht jetzt in der Liebe des Hosea, Josua, Jesus verwandelt sind und Jerusalem lieben und das Land lieben, Israel lieben. Kein Auge, auch vom Himmel her, blickt kein Auge barmherzig. Denn die Ursache des Ganzen, Welt der irdischen Antisemitismus, liegt in der unsichtbaren Welt, bei den Fürstentümern und Gewalten. Der einzig von 70 Göttern, die Gott so nannte, die verantwortliche Chef sind für die 70 Nationen auf der Erde, der Gott noch treu geblieben ist, heißt Michael. Und das ist der, den Gott eingesetzt hat, eben für das elendeste Völklein auf der Erde, für Israel, verantwortlich. Ganz gewaltig. Was geschieht aber jetzt? Kein Auge blickte mitleidig auf dich hin, um dir eines dieser Dinge zu tun, um sich deiner zu erbarmen. Und du wurdest aufs freie Feld geworfen vor Abscheu an deinem Leben, an dem Tage, da du geboren wurdest. Ich habe gerade noch einen Ausspruch von großen, den PLO-Führer gelesen. Auch wenn Israel einen Palästinenserstaat nach Wunsch der Araber genehmigen würde auf ihrem Gebiet, auch dann heißt unser Grundsatz, dann muss Israel erst recht völlig vernichtet werden. Völlig diese Alterbeule auf unserer Erde. Ist das Antisemitismus? Mehr als 100% kann ja etwas nicht sein. Oder 1000 Promille, das ist vielleicht auch besser. Ja. Worte Gottes, hochaktuell bis heute, aber jetzt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich zappeln in deinem Blute, und ich sprach zu dir, in deinem Blute lebe. Dann kommt sie zur Anmut, dann kommt die Zeit ihrer Liebe und so weiter. Und der Herr macht ein Ehebund mit ihr. Sie ist die Braut des Herrn und dann das Weib des Herrn. Und dann kommt der Abfall, gerade um der Herrlichkeit willen, die Gott im Hause Israel geschenkt hat.
Bitte Kassette wenden.
In unserem Zusammenhang aus Hesekiel 16, Vers 35. Jetzt ist sie vom Herrn abgewichen. Darum, Hure, höre das Wort Jehovas. So spricht der Herr Jehova, weil deine Unreinigkeit ausgegossen und deine Blöße aufgedeckt worden ist, in deinen Hurereien und so weiter und so weiter, werde ich alle deine Buhlen sammeln und sie gegen dich. Ja. Dann aber haben wir noch einmal in den Versen 45 nur ganz kurz, Vers 46, jetzt wird Samaria als Schwester Jerusalems, Jerusalem ist die Tochter Zion. Samaria, die Hauptstadt der 10 Stämme, vorerst, wird als deine größere Schwester bezeichnet und Sodom und Gomorra, die umliegenden Städte, als kleinere Schwester Jerusalems. Also im ganzen Aufbau dieses Zeugnisses. Und dann lesen wir, nehmen wir dann in dem Fall Vers 47 oder 46. Und deine größere Schwester ist Samaria mit ihren Töchtern, das heißt nicht Mädchen, sondern unter Regierungsbezirken und Städten, die zu deiner Linken wohnt, das ist der Norden. Und deine Schwester, die kleiner ist als du und die zu deiner Rechten wohnt, ist Sodom und ihre Töchter, die untergeordneten Regierungsstädte sind die Töchter. Also wir sehen, biblisch-symbolisch ist nicht nur Jerusalem, die Tochter Zion, die Braut des Bräutigams, des Sohnes Gottes, des Höchsten, oder dann das Weib Gottes, nicht? Sondern die Tochter Babel, die Tochter Zidon, die Tochter, alle Städte, die Hauptstädte der Nationen sind die Töchter und ist die Tochter. Und die Unterregierungsbezirke, also Bern, ist eine Tochter. Schaffhausen und Solothurn und Basel sind die Töchter dieser Tochter, sind die Mutter. Wir lesen ja, Babel des Endes ist die Mutter der Huren der ganzen Erde. Das sind die anderen Großstädte. Also merken wir, was unsere Bibel als Gottes Wort und wie, ja, das Wort Gottes sich selbst tadellos auslegt. Wenn man nicht seinen Verstand und seine Vernunft und seine Weisheit zu Rate zieht, sondern immer nur die Bibel selbst als Antwortgeber beachtet und nichts anderes hören will. Jetzt haben wir Sodom mit ihren Töchtern. Aber nicht auf ihren Wegen hast du gewandelt und nicht nur ein wenig nach ihren Gräueln getan, denn du hast verderbter gehandelt als sie auf allen deinen Wegen. Vers 48. Ich lebe, spricht der Herr, Jehova, Sodom, deine Schwester, sie und ihre Töchter haben nicht getan, wie du getan hast, du und deine Töchter. Siehe, dies war die Missetat Sodoms, deiner Schwester. Hoffart, Fülle von Brot und sorglose Ruhe. Was heißt das? Für eine Situation. Fülle von Brot und sorglose Ruhe. Also genauso, ja, wie es die ganze sozialistische Welt gerne hätte. Und ohne Gott die Zustände herbeiführen will. Ja. Genauso. Und wenn Gott das gelingen lässt, was ist dann das Ende von dieser Herrlichkeit? Das ist dann Sodom und Gomorra und wie es war in den Tagen Noahs. Vermischung zwischen Geistern und Menschen und in Bezug auf Ehebruch und Hurerei und wie die Dinge alle heißen, maximal und sogar widernatürlich. Wenn Jesus sagt, wie es war, Sodom, Lot, Noah, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich verheiraten, sie bauten und pflanzten, sie kauften und verkauften. Das heißt, Generalländer heißt wie maximale Prosperität, ein überfließender Wohlstand, Hochkonjunktur. Stimmt's auch heute? Ja. Und siehe da, also wenn es einen dritten Weltkrieg geben sollte und das Weltfriedensreich unter amerikanischer Herrschaft kommt zuerst, alle Menschen beglückt werden wie noch nie, dass Propheten aufstehen können und sagen, es ist erfüllt, was geschrieben steht, das Ersehnte aller Nationen ist gekommen. Nur wir wissen, oh weh, oh weh. Nein. Dass das Ende, also nach dem Dritten Weltkrieg, eben eine Prosperität kommt, wo das alles gilt. Kaufen, verkaufen, blüht der Handel, ja. Essen und trinken, bauen und pflanzen, heiraten, verheiraten. Ne? Das sind alles Dinge an und für sich vollständig in Ordnung. Ne? Aber wenn das die Dinge sind, um die es geht und die direkt zum Gott gemacht werden, deren Bauch Essen und Trinken ihr Gott ist und so weiter. Ja. Das heißt, das Ende unseres Zeitalters wird ein Reichtum, eine Glückseligkeit finden, ja, die der Antichrist dann als sein Werk bezeichnet. Und dann die Beweise bringt, natürlich in Gänsefüßchen, dass er der echte Christus sei und so weiter. Aber hier noch Vers 49 haben wir gelesen. Vers 50 noch von Sodom. Und sie waren hochmütig und verübten Gräuel vor meinem Angesicht und ich tat sie hinweg, sobald ich es sah. Und Samaria hat nicht gesündigt gleich der Hälfte deiner Sünden. Also hat Jerusalem mehr als doppelt so viel gesündigt als Samaria. Samaria ist Götzendienst und Sodom ist fleischliche Entgleisung. Und jetzt Vers 52. So trage auch du deine Schmach, welche du deinen Schwestern zuerkannt hast. Israel blickt hochmütig herab auf, oder Jerusalem, auf Sodom sowieso, auf Samaria. Und Gott erklärt ganz klar die Dinge, wie er sie sieht und beurteilt. Durch deine Sünden, die du gräulicher begangen hast als sie, sie sind gerechter als du. Was sagt denn Jesus? Erträglicher gehen im Gericht als Jerusalem, Sodom und Gomorra. Und jetzt so trage auch du, Jerusalem, deine Schmach, weil du deine Schwestern, was steht da, gerechtfertigt hast. Ja. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Hat Gott Jerusalem durch die Propheten und durch Mose und alle viel gegeben? Großen Gottesreichtum. Und die Nationen in Sodom und Gomorra? Also, kann er nicht doch. Ne? Vers 53. Und ich werde ihre Gefangenschaft wenden, die Gefangenschaft Sodoms und ihrer Töchter, und die Gefangenschaft Samarias und ihrer Töchter und die Gefangenschaft deiner Gefangenen in ihrer Mitte. Auf dass du deine Schmach tragest und dich schämest alles dessen, was du getan, indem du sie tröstest. Also würden wir auch solche Seelsorgerinnen auswählen. Soll ich das nicht? Jetzt holt Jerusalem, deren Sünden mehr das Doppelte ist von, als von den beiden anderen Städten, soll, nachdem sie von Gott zurückgeführt worden sind, ich werde ihre Gefangenschaft wenden, die Gefangenschaft Sodoms und ihre Töchter und die Gefangenschaft Samarias und ihre Töchter und die Gefangenschaft deiner Gefangenen. Du sollst deine Schmach tragen und dich schämen, alles dessen, was du getan hast, indem du sie tröstest. Wollen wir mal abstimmen und unterschreiben, da hört aber alles auf. Da hört aber alles auf, ja, ja. Unsere ganze Frömmigkeit hört da auf. Und deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter, werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Wie nennt denn die Schrift den ersten Zustand von Sodom und Gomorra und ihren Tochterstädten? Und Lot, der Neffe Abrahams, schaute sich um nach den besten Weideplätzen und sah die ganze Gegend von Sodom und Gomorra wie Eden, der Garten Gottes. Sodom und Gomorra werden zurückkehren zu ihrem früheren Stand. Wer hat das etwas dagegen? Hat die meisten Frauen. Ne? Die Welt, die freut sich eher noch, dass Gott so sein könnte. Ne? Aber bei uns darf er nicht so sein. Ne? Wo kämen wir da hin? Zu ihrem früheren Stande. Und Samaria und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Samaria heißt ja Wächterstadt. Und auch du und deine Töchter, ihr werdet zurückkehren zu eurem früheren Stande. Ich werde deine Witwenschaft zur Jungfrauschaft erneuern, hat Jerusalem die Verheißung. Also, wir sind jetzt immer noch beim ersten kleinen Propheten, aber es ist gut. Was heißt das? Was haben wir gelernt? Menschensohn als Retter, als Hosea, Jesus, geh, nimm dir ein Hurenweib. Kam Jesus nach Jerusalem? Nicht nur das. Mit was für Fleisch hat er sich denn identifiziert? Ist er dem Fleische nach aus dem Samen Davids? Also ein Jude. Welcher Stamm wohnt in Jerusalem? Juda. Hat sich der heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste, eins gemacht, dem Fleische nach, genau dem Fleische nach, mit dieser zur Hure gewordenen Stadt Jerusalem? Antwort: Ja. Sind dann Kinder gezeugt worden? Ja. Bitte, zu Pfingsten. Stimmt's? Eine Erstlingsgemeinde aus Juda, meistens Juden. Nicht? Zu Pfingsten waren aus aller Herren Länder nur Juden gekommen. Da lesen wir nicht Söhne Israels, sondern nur Juden. Zu diesem Fest der Sabbate nach dem Gesetz. Die wussten noch nicht von Pfingsten. Und da hat der Sohn Gottes gezeugt und die Erstlingskörperschaft geboren. Und was ist mit dieser Erstlingskörperschaft geworden? Nicht Erbarmen? Inwiefern? Trotz, wie wir lesen, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus, aber eben Eifer für das Gesetz. Lässt Gott was geschehen? Jerusalem zerstören und den Tempel zerstören? Und alle unter alle Nationen zerstreuen. Mich nicht erbarmen. Sehen wir. Haben wir jetzt wenigstens ahnungsweise eine Antwort auf den letzten Vers im kleinen Propheten Hosea? Wer weise ist, wird dieses verstehen. Und wer verständig ist, das bestätigen, dass der Weg Gottes, des Herrn, gerade ist. Gerade ist. Die Gerade ist immer der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten. Direkt von der höchsten Höhe in die tiefsten Tiefen des Scheuls, direkt von der Stellung, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht und direkt was? Uns aus der Stellung von Gesetz und Gottlosen in Gottes Gerechtigkeit verwandelt. Ist das jeweils der kürzeste Weg? Ne? Das ist die, geistlicherweise, die Straße, die Gerade heißt, auf der nur der Apostel Paulus in Damaskus zum Glauben gekommen ist. Kürzester Weg. Ausgangspunkt aus den tiefsten Tiefen, augenblicklich in die höchsten Höhen. Sind wir mit Christus gekreuzigt worden nach dem alten Menschen? Jawohl. Mit ihm gestorben am Kreuz? Jawohl. Sind wir nach dem alten Menschen mit ihm begraben worden? Ja. Wir sind in Scheol, was die Seele betrifft. Mit ihm auferweckt, lebendig gemacht, auferstanden, durch alle Himmel gefahren. Alles in einem Augenblick. Und wie lange dauert die Verwandlungszeit bei der Entrückung zeitlich? In einem Augenblick. Schon geschehen. Wunderbar. Und wie viele Jahrhunderte geht es noch? Bis der Augenblick hinter uns ist? Ja. Wie viele Jahre müssen wir dürfen wir höchstens noch fragen? Hosea. Ich gucke hier an die Uhr. Es ist gerade Zeit, an den Schluss zu denken. Ja, wir dürfen uns erinnern, was ist passiert nach der Eroberung von Jericho? So herrlich dieser Sieg war und das, was ganz Israel da erleben durfte, kommt plötzlich ein scharfer Schatten und traurige Sache. Fast am gleichen Tag. Moment. Aha. Nochmal laut.
Ja.
Ja. Israel hatte denn die Weisung, also nichts von der Beute, die jetzt da erbeutet wird, persönlich für sich zu nehmen, sondern alles dem Herrn zur Verfügung zu stellen. So. Du hast jetzt gesagt, Achan, so heißt der betreffende Mann, wird mit Namen genannt, Achan habe von dieser Beute doch für sich heimlich was beseitigt und vergraben. So. Aber wie sagt die Schrift? Das ist jetzt sehr... Gertrud, Trudi, weißt du? Wie? Es waren viele. Die Schrift sagt, und die Söhne Israels nahmen von dem Verbannten. Und Achan. Achan ist jetzt nur das Opfer, das herausgegriffen wird. Damit alle anderen, wenn Jesus dabei gewesen wäre, hätte er gesagt, so wäre der Erste, der da ohne Sünde ist, Söhne Israels, der werfe den ersten Stein. Da wäre gar kein Stein gefallen. Ja. Und die Söhne Israels vergriffen sich an dem Verbannten, also für den Herrn zustehenden der Beute. Und Achan, der wird jetzt einfach herausgegriffen. So. Das Los entscheidet. Das Los fällt auf den Stamm Juda und dann auf das Haus so und dann auf den Achan in der Familie. Und dann kam der Befehl, der ist hinauszuführen ins Tal Achor und muss dort gesteinigt werden. Aha. So. Wunderbar. Wunderbar.
Jetzt wird er natürlich vor wen geführt?
Ja. Vor Hosea, vor Josua, vor Jesus. Wie redet ihn Josua an? Mein Sohn, war gar nicht sein Sohn. Mein Sohn, warum hast du das getan? Können wir lesen? Wenn Jesus zu einem Sünder, der sich tödlicherweise versündigt hat, sagt, mein Sohn, warum hast du das getan? Hat Josua auch die Gibeoniter gefragt, warum habt ihr das getan? Haben die Gibeoniter geantwortet? So ergreifend, dass das Herz Josua tief bewegt war. Jesus hätte wieder mal gesagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, bei den Gibeonitern. Achan wird hinausgeführt ins Tal. Achor heißt auf Deutsch das Tal des Unglücks. Und er wurde gesteinigt und mit Steinen bedeckt. Und jetzt sind wir ja am Propheten Hosea. Jetzt schlagen wir auf Hosea 2, Vers 14 und 15, wenn ich da. Ja, Hosea 2, 14 und 15. Darum siehe, ich werde sie, die Israel, die Jerusalem, locken und in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. Oh. Aber laut. Ja. Halleluja. Ja. Sind die Wege unseres Herrn und Gottes gerade? Dass das Tal des Unglücks nach dem Gesetz unbarmherzig auf der Grundlage der Gerechtigkeit Gottes verwandelt werden kann zu einer Tür der Hoffnung. Wo keine Hoffnung ist, öffnet Gott eine Tür der Hoffnung. Abschließend für heute Abend Hosea 5 am Schluss und Hosea 6 am Anfang. Wer meldet sich? Aufschlagen, lesen und Amen sagen. Hosea 5, Vers 14, ist Ephraim wieder da. Für ihn, Ephraim, werde ich wie ein Löwe sein, für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davongehen. Wer spricht hier? Der Geist Christi. Ich werde wegtragen unter alle Nationen und niemand wird er retten. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren. Wohin? Zum Vater. An meinen Ort zurückkehren. Bis sie ihre Schuld büßen, solange sie unter Gesetz sind oder sich unter Gesetz stellen, die Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Das Angesicht Gottes ist Jesus. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und jetzt Kapitel 6, erste Verse noch. Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren. Da spricht jetzt der Geist Christi schon voraus, was sie dann sprechen werden jetzt in unseren Tagen. Kommt, lasst uns zu Jehova umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Und jetzt das zeitprophetische Maximale. Er wird uns innerhalb zwei Tagen wieder beleben, seit Jesus zum Vater zurückgekehrt ist. Das heißt innerhalb 2000 Jahren, zwei Gottestage. Denn wieder beleben, am dritten Tage uns aufrichten. Der beginnt ums Jahr 2000. Da wird die zerfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet
nachdem Gott begonnen hat, Israel wieder zu beleben. Und so werden wir vor seinem Angesicht in der Gegenwart Jesu Christi leben. So lasst uns Jehova erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung, und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt. Halleluja. Amen. Durch den Partner, danke.
Weiteres Band leer.